1 Niedersachsen. Unser Thema.
Unser Thema heute: von Kopf bis Fuß, wie gesund ist unsere Kosmetik? Fast wöchentlich kommen neue Kosmetikprodukte auf den Markt. Ob Shampoo oder Haarfärbemittel, Duschgel, Körpermilch, Lippenstift oder Nagellack, alle sind, glaubt man, der Kosmetikindustrie immer besser und gesünder und machen einfach nur schöner. Aber stimmt das wirklich? Unser Thema macht heute Abend deswegen einen kleinen Check von Kopf bis Fuß und fragt, wie gesund ist Kosmetik für Mensch und Umwelt? Und wir fragen auch, wie gesund all die Verschönerungstechniken in Kosmetik, Wimpern, Nagel- und Tattoo-Studios sind. Schließlich besuchen wir auch eine Naturkosmetikerin, die ihre Pflegephilosophie erklärt. Willkommen zu alledem, sagt Sabine Guckel-Seitz. Schön, dass Sie dabei sind. Und auch schön, dass Sie dabei sind, Dr. Wolfgang Lensing, Dermatologe in Hannover und erster Vorsitzender der niedersächsischen Sektion des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen e.V. Guten Abend. Herr Dr. Lensing, ist Kosmetik wirklich eine Gefahr für Gesundheit und Umwelt?
Kosmetik kann eine ganz erhebliche Gefahr für Gesundheit und Umwelt sein. Man kann das nicht so pauschal beantworten. Und immer wieder die Frage, die gar nicht gestellt wird, aus hautärztlicher Sicht, braucht die Haut überhaupt eine sogenannte Pflege? Das würden wir als Dermatologen ja zunächst einmal sehr in Frage stellen. Also die kranke Haut benötigt sicher Hilfe, aber die gesunde Haut benötigt überhaupt keine Fremdbeeinflussung.
Wir versprechen für heute Abend ja einen Check von Kopf bis Fuß. Fangen wir mal mit den Haaren an. Jede zweite Frau, so die Statistik, färbt sich hierzulande die Haare zu Hause oder im Salon. Auch so mancher Mann. Herr Dr. Lensing, sind die Haarfarben, die man hier so benutzt, unproblematisch? Erst kürzlich wurde ja vor Haarfärbemitteln gewarnt, die diese schönen bunten Haare machen. Warum eigentlich?
Das große Problem ist tatsächlich, dass die Haarfärbemittel zunächst mal ja die Haare als solche in ihrer Struktur verändern. Die enthalten meistens Wasserstoffperoxid, damit das wirklich gut eindringt. Und da wird die Sache dann schon relativ kritisch. Wasserstoffperoxid ist ein sehr aggressiver Stoff. Der kann also erheblich auch zum Teil groteske Verätzungen, besonders beim Blondieren, erzeugen. Da sehen wir manchmal Leute, wo man sich fragt, um Gottes Willen, was ist denn da bloß passiert? Und natürlich, das größte Problem ist nicht nur die Problematik der Allergien bei den Anwenderinnen und Anwendern, sondern natürlich in erster Linie bei den beruflich damit beschäftigten Leuten. Also Friseurinnen, Friseure, die haben oft erhebliche Handekzeme, erhebliche gesundheitliche Gefahren. Eigentlich müsste so ein Friseur so arbeiten, dass eine Kundin unter einer Abzugshaube sitzt, wie in einem Chemielabor, und er eigentlich nur mit Körperschutz arbeitet. Die häufigste Ursache für die Berufsaufgabe von Friseuren sind Ekzeme, ausgelöst durch Haarfärbeprodukte.
Ja, ein großes Risiko, also die Arbeit mit Haarfarbe bei den Friseuren. Jetzt färben sich ja auch sehr viele Frauen einfach so die Haare zu Hause. Und Haarfarbe wird ja direkt auf die Kopfhaut aufgetragen. Viele haben da Angst, dass etwas über die Kopfhaut in den Körper gelangt, das Krebs erzeugen könnte. Ist das eine realistische Gefahr? Muss man sich davor fürchten?
Es wird in der Tat einiges aufgenommen. Das große Problem ist, es gibt keine Untersuchungen darüber. Es wird was aufgenommen und was das auslöst, weiß kein Mensch. Also so rein formal würde man immer sagen, es ist immer ein Schaden, dessen Auswirkungen unklar ist. Krebserregend wird es überwiegend wahrscheinlich nicht sein, denn das würde sich natürlich bei der großen Masse der Leute, die das anwenden, längst gezeigt haben. Da würde man dann schon sehen, immer die Leute mit den gefärbten Haaren haben hinterher auch gesundheitliche Probleme. Das würde man, epidemiologisch nennt man das, also längst wissen. Hautkrebs wird dadurch nicht ausgelöst, aber ein chronischer Juckreiz der Kopfhaut, erhebliche subjektive Beschwerden, das haben wir den lieben langen Tag. Die Leute kommen und sagen, der Kopf juckt. Es ist eben so ein chronisches Unwohlsein auf der Kopfhaut, chronischer Juckreiz. Darüber klagen viele Menschen.
Und das sehen Sie wie oft in der Woche in der Praxis?
Täglich. Täglich kommen die Leute und sagen, mir juckt der Kopf. Und wenn Sie da wieder schauen, das ist tatsächlich überwiegend im weiblichen Publikum.
Bleiben wir mal bei den Haaren, nicht auf dem Kopf, sondern an den Lidern. So manches Frauenauge fällt mittlerweile durch perfekte Wimpern auf, voll glänzend lang, wie bei einem Filmstar. Früher machten sich an solche Wimpernkunstwerke Scharen von Maskenbildnern zu schaffen. Heute kann sich jede Frau sowas machen lassen, wenn sie will und es sich leisten kann. Zwischen 150 und 200 Euro kostet so eine erste Wimpernanlage. Danach muss Frau gut alle 2 bis 4 Wochen hin, um die Pracht auffüllen zu lassen, kosten dann zwischen 35 und 60 Euro. Viel Geld könnte man meinen, doch die Wimpernstudios können sich vor Arbeit kaum retten, so wie das von Joanna Florian in Hannover. Das elegant und exzellent, das es jetzt schon seit 10 Jahren gibt, und das hätte niemand gedacht.
Damals wusste man nicht, dass sich die Branche so durchsetzen kann. Ich habe aber geglaubt. Die Wimpernverlängerung wird immer beliebter.
Wie funktioniert das genau? Wimpernverlängerung, das heißt, man arbeitet mit den Wimpern, die man sowieso schon hat von Natur aus.
Ja, genau. Also es ist grundsätzlich wichtig, dass die Kunden die Wimpernanzahl haben.
So, wir sind jetzt hier in so einer sehr schönen kleinen Kabine. Alles grau, alles ganz entspannt und luxuriös.
Die Liege da drauf, eine sehr extrem bequeme Matratze, was die Kunden auch sehr, sehr genießen.
Die schlafen ein?
Die schlafen ein, mit Sicherheit. Also ganz viele.
Mit welchen Wünschen kommen die Kunden denn? Was wollen die?
Die wollen alle natürlich. Boom, und dieses Meer, das wächst mit. Das ist diese menschliche Seite von uns Frauen.
Kommen immer wieder und dann wollen sie immer mehr.
Immer mehr. Und immer mehr die Sucht wächst. Ja.
Da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Wimpern. Das müssen Sie mir jetzt erklären, was es da alles so gibt.
Also es gibt Wimpern in unterschiedliche Biegungen. Und dann natürlich auch die Länge der Wimper. Von 6, wie wir hier sehen, bis 15.
Das heißt, 6 sind 6 Millimeter?
6 Millimeter, genau.
Bis 15 Millimeter?
Bis 15, genau.
Und all diese Wimpern werden dann auf die eigenen Wimpern draufgeklebt,
genau,
die da sind?
Alle Wimpern werden nur auf die eigene Wimper appliziert. Es darf die Haut nicht berühren. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass die Stärke der Wimper angepasst ist an der Naturwimper. Und das ist so, weil die Naturwimper kann nur bestimmte Gewicht tragen. Und deswegen ist auch Durchmesser von der Wimper auch sehr wichtig. Wir haben von 0,20 bis 0,03. Das ist die ganz, ganz feine Durchmesserwimper.
Also Sie können aus ganz feinen Naturwimpern jetzt keine riesigen Klimperaugen machen?
Nein, leider nicht. Aber meistens ist das passend zu der Person. Wir verstärken das nur.
Das ist ja schon heikel, am Auge zu arbeiten. Sie brauchen eine ruhige Hand.
Ja, mit Sicherheit. Bei der Sache muss man schon sehr konzentriert sein, um dass es nicht verklebt ist, dass die Naturwimper nicht leidet. Und jede Wimper ist, und für uns Naturwimper, wie ein Goldstück, weil damit können wir weiterarbeiten.
Sie kleben ja die Wimpern auf, das ist ein Klebstoff. Was ist das für ein Klebstoff?
Der Wimpernkleber enthält tatsächlich Xyanoacrylate, aber das ist ein Kleber, der aus der Medizin kommt. Und umso mehr Xyanoacrylate, desto schneller trocknet er.
Also Sie versuchen ja auch nicht direkt auf den Wimpern ranzukleben, sondern etwas entfernt. Und das bedeutet, der Kleber kommt gar nicht jetzt so mit den Haarkanälen oder mit dem Lid in Berührung.
Also mit der Haut. Also direkt auf dem Haar, 1 Millimeter kurz davor. Und bestimmte Temperaturen arbeiten wir. Wie Sie sehen, wir haben hier überall Ventilatoren und Luftbefeuchter. So, dass es möglich, die Temperatur, die wichtig ist, was steht hier, 43, 51, die brauchen wir.
Das ist die Luftfeuchtigkeit.
Ja, um perfekt den Kleber auszuhärten, dass die Dämpfe, weil nur die Dämpfe sind gefährlich, ja, dass die Dämpfe tatsächlich so bleiben, dass sie nicht den Kunden und uns, auch uns Stylisten, gefährden.
Könnte das denn passieren, wenn das unsachgemäß gemacht wird?
Ja, natürlich. Also immer mehr, wie ich den Markt beobachte, sehe ich ganz viele Möchtegerne-Stylisten, die sehr wenig Verantwortung in dem, was die machen, haben, und wird man schneller. Und dieses Schneller erzieht natürlich auch diese schlechte Arbeit und Enttäuschung von Kunden, die nachher kommen im Studio und haben sehr viel Angst, weil die schon ein schreckliches Erlebnis hatten und es hat alles wehgetan und allergische Reaktionen gehabt.
Das kann alles passieren, wenn das nicht ordentlich gemacht wird.
Das kann alles passieren, wenn Produkt nicht ordentlich verarbeitet wird, wenn Produkt auch nicht gut genug ist. Und daran kämpfe ich, dass wir die Qualität, die höchste hier haben. Ich glaube, ganz wichtig, dass die Produkte kontrolliert sind, dass sie Zertifikate haben. Und die sichern schon eine Qualität.
Joanna Florian, Inhaberin von Elegant und Exzellent, einem Wimpernstudio in Hannover. Das ist ja eine wahre Fummelarbeit. Allein das Auffüllen der Wimpern dauert eine Stunde. Meine Frage an Herrn Dr. Lensing heute Abend hier bei mir im Studio. Das Thema Wimpern, ist das überhaupt ein Thema für Sie in der Praxis eines Dermatologen oder ist das eher ein Thema für die Augenärzte?
Nein, das ist auch in der dermatologischen Praxis ein Thema. Erst unlängst in der vergangenen Woche hat dazu auch ein kleines Allergiesymposium beispielsweise in der Hautklinik der Medizinischen Hochschule stattgefunden. In diesen Wimpernklebern werden Acrylate verwendet. Die Dame ging eben ein wenig schnell über dieses Thema hinweg. Die Acrylate verursachen heftige Allergien und zwar schwere Allergien. Und das ist gar nicht so selten, das ist relativ häufig.
Und wenn man sich jetzt nun seit Jahren die Wimpern auffüllen lässt, kann man dann sicher sein, dass diese Acrylate keine Allergie auslösen können oder kann das immer noch mal passieren?
Also die Tatsache, dass man etwas immer gut vertragen hat, bedeutet gar nicht, dass man das in der Zukunft weiterhin gut verträgt. Das ist einer dieser ewigen Irrtümer, dass die Menschen denken, dass das, was sie immer gut vertragen hätten, deswegen auch unschädlich sei. Das ist ja falsch. Das denkt ja meinetwegen auch jeder Raucher. Er raucht immer weiter, weil er es ja bisher gut vertragen hat. Natürlich ist es schädlich.
Wenn Sie dieses Symposium hatten, über was wurde da berichtet? Was sieht man da für Schäden an den Augen?
An den Augen sieht man tatsächlich Rötungen, erhebliche Entzündungen bis hin zu Vereiterungen. Die Lider sind geschwollen, gerötet. Das kann bis hin zu heftigen Reaktionen führen, die auch die Augen selber betreffen. Das ganze Gesicht kann angeschwollen sein. Es sind ja nicht nur die Wimpernverlängerungen ein großes Problem. Es werden ja auch die Wimpern manchmal gebleicht. Das Gegenteil, also blondiert. Und auch dann geht man mit hochaggressiven Substanzen an die Wimpern ran. Und die Idee, dass die Augenlidkante nicht betroffen würde, ist ein wenig naiv. Selbst wenn man versucht, das einen Millimeter entfernt von der Lidkante aufzubringen, so läuft doch der Kleber in beide Richtungen, nicht nur in die Richtung nach außen hin, sondern auch in Richtung auf die Lidkante. Und es gibt keine empfindlichere Haut des ganzen menschlichen Systems als die Lidhaut. Das ist die dünnste und empfindlichste Haut, die wir haben.
Und noch so ein Thema, Lippenstift. Frau kauft ja schnell mal einen neuen. Die tragen dann auch so verheißungsvolle Namen wie Sunset, Coco, Nude Beige und versprechen mehr Schönheit und Ausstrahlung. Lippenstifte kosten oft viel Geld und Frau denkt, sie tut sich da was Gutes. Doch kann das sein, wenn man bedenkt, dass eine Frau in ihrem Leben gut 4 Kilo Lippenstift auffuttert? Und weil das so ist, müsste Frau doch eigentlich auf die Gesundheitsverträglichkeit ihres neuen Lippenstifts achten, Herr Dr. Lensing. Wie gesund ist denn der Lippenstift, den wir da so aufessen, jeden Tag aufs Neue?
Lippenstifte sind kritisch zu betrachten, zumindest aus hautärztlicher Sicht. Lippenstifte bestehen aus verschiedenen Fetten und Pigmenten, teilweise eben auch Konservierungsstoffen und Emulgatoren. Und die gesamten Produkte werden, das haben Sie eben schon gesagt, aufgenommen, also runtergeschluckt und gelangen so in den Körper. Was die da tun, das weiß bis heute eigentlich kein Mensch. Man geht davon aus, dass eine Frau im Schnitt 4 Lippenstifte pro Jahr auffuttert. Wie gesagt, was damit im Körper passiert, ist völlig unklar. Letztlich müssten sich eigentlich die Hersteller an die Lebensmittelverordnung halten und nicht an die Kosmetikverordnung, weil das ja mehr aufgenommen wird als aufgetragen. Das eigentliche Problem ist, dass die Lippe extremst empfindlich ist. Wir haben ganz wenige Talgdrüsen und die Lippenschleimhaut, das Lippenrot ist so gebaut, dass es den natürlichen Speichel des Menschen aufnehmen kann und dadurch immer eine angenehme Feuchtigkeit hat. Wenn Sie jetzt ein Fremdfett auftragen, dann kann das Lippenrot selber diesen Speichel überhaupt gar nicht mehr aufnehmen und das Lippenrot selber geht unter diesem Fremdfett eigentlich immer kaputt. Hinterher, wenn Sie den Lippenstift nicht mehr nehmen, haben Sie eine raue Lippenhaut, denken, ich habe eine trockene Lippe, Die haben sie eigentlich gar nicht. Sie haben sie nämlich vorher nur künstlich oder fehlerhaft getrocknet. Die war nicht von alleine trocken. Die wurde getrocknet. Und diese trockene Lippenhaut macht wegen der erheblichen nervalen Versorgung der Lippe, da haben wir sehr, sehr viele Nerven, macht dann auch große subjektive Beschwerden. Die Leute werden geradezu nervös, wenn die Lippe rissig ist. Es gibt kaum etwas, was die Menschen mehr und heftiger beeinträchtigt. Die rennen dann auch in die Praxis, sagen, es ist alles wund, alles offen. Ist es dann am oft auch. Und das führt dann dazu, dass man noch mehr Lippenstift nimmt, um das wieder zu kompensieren. Und so geht es immer weiter. Man braucht 3-4 Anwendungen von einem guten Fettstift und dann ist man eigentlich abhängig davon.
Und was soll man dann machen? Finger weg von allem, was auf die Lippen kommt?
Im Prinzip aus dermatologischer Sicht Finger weg von allem, was auf die Lippe kommt. Man kann bestimmte Balsame nehmen, also eigentlich Produkte, die für die Augen geeignet sind, weil die sehr, sehr feucht sind und praktisch keine Fette enthalten, um sozusagen den Entzug zu lindern. Aber das Endprodukt muss immer sein, dass man möglichst, wenn man denn ohne subjektive Beschwerden und ohne Abhängigkeiten von irgendwelchen Stiften durchkommen will, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, aber üblicherweise würde man aus hautärztlicher Sicht immer sagen, lass die Finger davon, lass ausgerechnet den empfindlichsten Teil des Gesichtes, die Lippe, in Frieden.
Wir waren gerade bei unserem Gesundheitscheck heute in unser Thema bei den Lippen angekommen. Sabine Guckel-Seitz ist am Mikrofon und unser Gast heute im Studio ist Dr. Wolfgang Lensing, Dermatologe in Hannover. Der sagt klipp und klar, Lippenstifte bitte nicht, lasst die Lippen in Ruhe. Jetzt wollen wir uns dem Thema Mikroplastik zuwenden. Das hat in Zahnpasta ja seit geraumer Zeit für Irritation gesorgt. Schöne weiße Zähne, das ging nur durch den Abrieb mit winzigen kleinen Plastikpartikeln. Und die reichern sich leider an im Körper des Menschen und in der Umwelt, in der Nahrungskette und dann eben auch wieder beim Menschen. Aber während das Mikroplastik mittlerweile in Zahnpasten auf dem Rückzug ist, bleibt es immer noch in vielen Shampoos, Körperpeelings und Lotionen erhalten. Man fragt sich, warum. Erst vor kurzem hat ein Bericht in der Fernsehsendung Markt im Dritten nochmal Bilanz gezogen. Aus dem Beitrag von Saskia Engels wollen wir hier nochmal ein paar Einsichten aufrufen, unter anderem von Passanten auf der Straße und von Gesine Witt, Professorin für Umweltchemie und Toxikologie an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg.
Cyclopentasilionaxe.
Arylatis copulaima.
Dimethicone. Das ist alles Latein.
Müsste eigentlich besser beschrieben werden auf Deutsch.
Wir sind nicht alle studiert oder irgendwie aus der Chemiebranche.
Was soll das? Da braucht doch kein Mensch was mit anzufangen.
Sie gelangen natürlich über das Waschbecken in die Kläranlage und können von den Filtern nicht zurückgehalten werden und gelangen dann eben flüssig in die Umwelt. Und da gilt ja immer das Prinzip, die Dosis macht das Gift, frei nach Paracelsus. Und umso mehr in die Umwelt gelangt, umso gefährlicher wird das natürlich.
Wenn Sie in Wasser sind, dann wirken Sie wie Magneten für Schadstoffe. Das bedeutet, Sie sammeln diese Schadstoffe aus dem Wasser und speichern sie und diese, wenn ein Organismus dann diese kleinen Kunststoffpartikel frisst, werden natürlich dann auch im Organismus angereichert.
Ich würde es nicht benutzen, weil Silikon ist ja ein flüssiger Kunststoff und legt sich dann wie ein Film über die Haut, verstopft die Poren.
Ich finde es irgendwie nicht so schön, wenn man auch weiß, dass man sich irgendwie solche Sachen auch ins Gesicht schmiert.
Ist ja heute nicht mehr Qualität, es ist ja alles billig, billig, billig.
Muss ich nicht haben. Ganz ehrlich, also es ist ein Skandal.
Ein Skandal, sagt eine Zuschauerin von Markt im Dritten. Herr Dr. Lensing, muss das alles überhaupt in einer Hautcreme sein? Mikroplastik, künstliche Gels, Silikone. Das gehört ja eigentlich überhaupt nicht auf die Haut. Warum wird es weiter verwendet?
Es hat Produkteigenschaften, die Leute gerne haben möchten. Also es gibt einen sehr schönen, sehr glatten, eben künstlichen Hautfilm, wobei eben tatsächlich die Menschen denken, eine glatte Haut sei eine gesunde Haut oder eben auch eine schöne Haut. Wir sind heute gewöhnt, dass die Haut keinen Schweiß abgeben darf, dass sie keine Haare haben darf, dass sie völlig glatt sein muss. Das ist dermatologisch, hautärztlich betrachtet, kompletter Blödsinn. Wenn man die Haut von oben betrachten würde, mikroskopisch vergrößert, dann würde das aussehen wie das Mittelgebirge von oben. Berge, Täler, das ist belebt, da leben zig verschiedene Bakterienarten, die dürfen da leben in einer ganz großen Menge. Die halten sich alle gegenseitig im Schach, da leben sogar im Erwachsenenalter, mit wachsendem Alter auch immer mehr im Gesicht Milben. Also wir sind besiedelt, wir sind ein wandelnder Zoo. Das ist vielleicht für manche Leute unangenehm anzuhören, aber das ist so und das darf und vor allem das muss so sein. Unser eigener Hautschutzfilm enthält Naturantibiotika, unser eigener Schweiß auch. Wenn wir das abwaschen, abwischen, wenn wir das überlagern mit Fremdfetten, dann ist das vorbei. Dann haben wir unseren eigenen Hautschutzfilm gestört oder auch zerstört und da haben wir das gleiche Problem wie mit den Lippen. Sie fangen an, sich einzucremen, dadurch trocknen sie die Haut aber aus. Alle diese Substanzen enthalten Emulgatoren. Das sind solche Substanzen, die in der Lage sind, Fett und Wasser zusammenzuhalten, so wie bei einer Salatsoße, dass das dann sich nicht auflöst. Und man trägt das auf die Haut auf und diese Emulgatoren dringen in die Haut ein und machen den eigenen Hautschutzfilm kaputt. Das heißt, die emulgieren auch unser eigenes Körperfett an, denn dem Emulgator ist das ganz egal, ob er jetzt das Fett in der Creme in Lösung hält oder das Fett der menschlichen Haut. Bedeutet also, wer anfängt, sich einzuschmieren, hat hinterher eigentlich immer einen Schaden, es sei denn, natürlich erst krank, dann braucht er was.
Ich habe hier mal was mitgebracht aus meinem eigenen Badezimmer. Das ist ein Produkt einer großen Drogeriekette, eine Naturmarke, totes Meersalzölpeeling mit Lemongrasduft. Da denkt man, das ist einfach Natur und Salz, Meersalz. Aber wenn man hinten drauf guckt, dann sieht man, da ist auch Mikroplastik drin.
Na, also das ist sowieso immer lustig. Mit solchen Produkten kommen die Patienten auch in die Praxis. Da steht dann schon tot drauf, nicht totes Meer. Da würde ich ja schon mal vorsichtig sein. Und Salz konserviert, nicht? Schauen Sie sich eine Gurke an. Wenn Sie daraus eine Salzgurke machen, dann ist die nicht hübscher als vorher. Das heißt also, Salz ist grundsätzlich eigentlich etwas, was Wasser zieht. Dazu haben Sie jetzt gesagt, da ist Lemongras oder Lemonöl mit drin. Citronellal, das ist das häufigste Duftstoffallergen. Also wenn man überhaupt eine Duftstoffallergie entwickelt, dann ist das auf Eugenol und vor allem auf Zitronenduft. Also Zitronendüfte, vor allem in dieser Intensität, machen dann doch häufig Duftstoffallergien. Das Salz und auch die Copolymere, die sie da drin haben, also diese Mikroplastikbestandteile, sollen letztlich dazu führen, dass das Fett, was da drin auch enthalten ist, sich besser vernetzt. Und diese Vernetzungen eben, wie gesagt, diesen Film ergeben, den man sonst mit Naturfetten alleine in der Form nicht hinkriegen würde. Natürlich ist immer die Frage, muss das da drin sein? Eigentlich gar nicht. Man kann es auch völlig anders herstellen. Es gibt ja auch in den Apotheken selbst hergestellte, beispielsweise auch von Hautärzten rezeptierte Salben, die enthalten das alle nicht. Man kann also, wenn man dann meint, man müsse sich eincremen, durchaus auch Produkte nehmen, in denen das alles nicht enthalten ist.
Es geht also auch ohne künstliche Zusatzstoffe und Mikroplastik. Und wie das geht, wir stellen Ihnen jetzt Martina Behrendt-Krems vor. Die gelernte Kosmetikerin hätte vor 20 Jahren fast ihren Beruf gewechselt. So sehr hatte sie die Nase voll von den Kosmetikprodukten, mit denen sie arbeiten musste. Warum? Das erzählt die Inhaberin des Naturkosmetikstudios Corpora in Hannover-Linden uns jetzt.
Ja, weil ich nicht wusste, mit welchen Produkten ich arbeiten sollte. Also im konventionellen Bereich, das hatte sich für mich erledigt. Das war dann schon klar, das sind zu viele Stoffe, mit denen ich nichts zu tun haben möchte. Ich habe ganz konventionell angefangen und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen und habe die ersten 5 Jahre auch ganz konventionell gearbeitet und habe dann gemerkt, dass das, was ich eigentlich zu sagen hatte oder sagen sollte über die Produkte, dass ich das nicht an den Häuten meiner Kunden gezeigt hat.
Was war das? Was war so ein kritischer Punkt? Haben Sie da so ein Beispiel?
Zum Beispiel, dass ich, wenn ich die nach der Behandlung die Frauen entlassen habe, dass die Häute immer irritiert waren. Also es hat sich nichts eingestellt von wegen eine hautberuhigende, glättende, gut aussehende Haut. Hatte ich selten. Ich hatte damals schon die Idee von bewusster Ernährung, bewusster Leben. Was nehme ich, warum nehme ich? Und da haben mich schon sehr viele Inhaltsstoffe gestört. Und da fing ich an, sehr kritisch damit umzugehen.
Welche Inhaltsstoffe haben Sie da konkret gestört?
In jedem Fall gibt es eine Menge Zusatzstoffe, die schädlich sind. Ob wir die nun im Lebensmittelbereich haben oder in der Kosmetik oder in der Bekleidung, wir haben eine Menge davon. Damals hatten wir ja sogar noch Formaldehyd in Lippenstiften. Was ist Naturkosmetik? Also da gibt es auch viele Produkte, mit denen ich überhaupt nicht einverstanden bin. Also es gibt viele Bioprodukte, die ich sogar ablehne. wo ich sage, die gehören nicht auf die Haut, weil es ein riesengroßer Pflanzenkomplex ist. Und wir haben heute so viele Allergien, es sind so viele Hautprobleme diesbezüglich, dass wir eigentlich Ruhe brauchen. Das heißt, ich suche ein Produkt, was möglichst von den Inhaltsstoffen verstoffwechselbar ist und was das Immunsystem in Ruhe lässt. Ja, dass ich sie sogar essen kann, dass ich sie in unserem Trinkwasser abfließen lassen kann, ohne dass es uns was tut. Wir wollen möglichst auch hautidentisch arbeiten, sodass wir unser Immunsystem schön in Ruhe lassen. Kosmetik ist ein riesengroßer Markt, das ist eine große Scheinwelt. Die Frage ist doch, wenn ich eine Creme benutze, warum? Wenn es jetzt nur darum geht, dass ich eine Creme haben möchte, weil meine Freundin den schönen Cremetopf hat. Wenn ich zu so einem Töpfchen greife, dann habe ich meist ja auch Pepper drin. Also dann geht es ja darum, dass ich Antifaltencreme benutze. Das heißt, ich fange an, meine Zellen jeden Tag schön aufzupuffern. Das sieht natürlich toll aus. Aber wenn ich das Produkt absetze, brechen diese Zellen natürlich auch wieder zusammen. Das kann dann im Zweifelsfall bedeuten, dass ich vielleicht im Nachhinein sogar noch älter aussehe als vor der Creme.
Sie sind schon ein sehr bewusster Mensch. Sie machen jetzt nicht irgendwas, um Geld zu verdienen, sondern Sie wollen schon ein bisschen Bewusstsein schärfen. Haben Sie eine Botschaft?
Auf jeden Fall. Ich verdiene damit auch mein Geld. Also meine Familie, wir leben davon. Ja. Ich liebe Luxus. Ja. Und das ist so mein Ausdruck, Form von Luxus, dass ich viele Dinge benutzen kann, ohne jemand damit zu schaden. Ich möchte, wenn ich von dieser Erde gehe, dass mein Sohn noch genauso schön weiterleben kann.
Das war Martina Behrens-Krems, Inhaberin des Naturkosmetikstudios Corpora in Hannover-Linden. Herr Dr. Lensing hier bei mir im Studio, Dermatologe in Hannover. Sind Naturkosmetikprodukte generell besser als konventionelle?
Nicht generell. Das große Problem ist in der Tat, dass natürlich auch Naturkosmetika das tun, was Kunstprodukte machen, nämlich die Haut abdecken, die Haut in irgendeiner Weise beeinflussen, ohne dass sie vorher ganz genau prognostizieren können, wie das beim einzelnen Individuum tatsächlich auch sich auswirken wird. Und die Naturprodukte können kräftig Allergien machen. Das stimmt also nicht, dass man denkt, die Natur sei weniger allergen, im Gegenteil. Beispielsweise Pflanzenprodukte, die für die Düfte verantwortlich sind, Geranien, Primeln, die machen erheblich Allergien. Und unlängst kam eine Dame mit einem Naturprodukt zu mir in die Praxis, die hatte tatsächlich Geraniol in ihrem Naturpräparat drin. Das ist genau das Hauptallergen aus Geranien. Also wie jemand auf die Idee kommen kann, aus ich weiß nicht welchen Gründen, diese Allergene zu substrahieren und dann in eine Natursalbe zu tun, ist mir völlig schleierhaft. Also auch da kann man nur sagen, ja, wenn man meint, dass man da was anwenden sollte, Naturprodukte sicher nicht schlecht, aber schaut man auch da bitte genau hin, brauche ich das wirklich? Wie ist das konserviert?
Unser Thema heute: Gesundheitsgefahr Kosmetik mit Sabine Guckelseitz. Wir bleiben noch ein wenig bei der Körperhaut, mit 2 Quadratmetern das größte Organ des Menschen. Dass man der Haut nichts Gutes tut, wenn man sie ständig peelt und cremt, das scheint klar geworden zu sein. Doch darüber hinaus, immer mehr Menschen mögen ihren Körper und seine Haut nicht mehr so, wie er ist. Sie tätowieren ihn. Mittlerweile sind, nehmen wir mal eine Bevölkerungsgruppe heraus, mehr als die Hälfte aller deutschen Frauen zwischen 24 und 32 Jahren tätowiert. Was daran so reizvoll ist und ob das alles so gesund ist, das werden wir gleich nach unserer Reportage aus dem hannoverschen Tattoo-Studio Tattoo Crown unseren heutigen Studiogast Dr. Wolfgang Lensing fragen. Er ist Dermatologe. Aber erst einmal treffen wir jetzt Olli. Der kommt gerade von einer stundenlangen und gut 500 Euro teuren Tattoo-Sitzung in den schönen dunklen Empfangsraum des Studios zurück, der mit Kronleuchtern und vielen goldenen barocken Möbeln verziert eine ganz eigene Welt kreiert. Olli ist gerade ziemlich glücklich über sein neuestes Kunstwerk auf der Haut.
Ganz frisch gemacht, ja. Das ist meine Tochter, ne? Ich habe mich verewigen lassen. Hier oben ist mein verstorbener Hund. Der ist am 15.01. verstorben. Und so habe ich damit ein bisschen, also mit dem Hund habe ich ein bisschen abgeschlossen, meine Tochter jetzt. Eine Taube, ne? Meine Mamas Name, Kerstin. Ich bin voll tätowiert. Also, ja, schwarz-weiß. Farbe sieht so, weiß nicht, ich mag keine Farbe. Also ich mag schon Farbe, aber nicht am Tattoo. Meine Tochter habe ich jetzt, glaube ich, 5 Stunden gesessen.
Tut das weh?
Ja. Wenn ich lüge, sage ich nein. Also wenn ich nein sage, dann lüge ich. Es ist wie, als wenn man in eine Sporthalle auf den Boden rutscht und dann so eine Schorfwunde hat. Ich vergleiche das so immer. Ein ganzes Leben auf der Haut. Ich weiß nicht, das spiegelt mich wieder, also der eine Arm spiegelt mich wieder, das andere sehe ich, ich habe meine Tochter bleibt ein Leben lang bei mir.
Ja, viele haben ja Vorurteile gegenüber tätowierten Menschen, dabei sind gerade wir eigentlich, ja, sehr emotional und sensible Menschen, deswegen verarbeiten wir Dinge über unsere Haut und zeigen die halt auch, ne? Also man hat ja schon immer bestimmten Bezug zu Dingen und es ist ja immer mehr Stärke, etwas zu zeigen, anstatt halt alles zu verstecken. Tätowierte Menschen sind eigentlich eher total sozial und ja, empathisch als das Gegenteil.
Ich komme jedes Mal hierher mit Angst vorm Schmerzen, aber das ist ja das ist der Turn da dran. Ja, man sollte schon was Gesundes nehmen, ne? Man tut ja das, ich meine, man tut sich ja da was auf der Haut und in der Haut rein tätowieren.
Und informiert man sich dann vorher, ob das okay ist mit den Farben, ob die gesund sind oder wie ist das?
Also ich persönlich nicht, nein. Ich bin hier einfach hergekommen, habe den Tattoo-Studio gesehen und dann habe ich mich tätowieren lassen. Hauptsache es sieht schön aus und es ist schön gestochen. Man tut sich so viel Ungutes, alleine dass wir hier draußen stehen, wegen die ganzen Abgase, das ist schon schlimm genug. Nee, da mache ich mir keine Sorgen, dass da was passiert.
Der Lieblingsteil eines jeden Kunden ist immer das Weiß. Weiß, um nochmal Dinge hervorzuheben, um nochmal Highlights zu setzen, wenn das dann schön in die frische Wunde nochmal reingeht. Und ja, da freuen sich immer alle total. Man setzt dann nochmal weiße Farbe als Highlight rein. Vor allem bei realistischen Tattoos. Ne? Da arbeitet man ja wirklich nur mit Tiefen, mit Höhen und Tiefen. Kaum mit Linien, sondern wirklich mit verschiedenen Grauabstufungen. Und um da nochmal Kontrast und Höhen und Tiefen, um einen 3D-Effekt zu erschaffen, wird dann nochmal mit Weiß gearbeitet, um bestimmte Sachen mehr hervorzuheben. Und das Weiß, das tut am Ende dann nochmal ganz doll weh, weil man das dann nochmal überall nachträglich quasi reinsetzen muss, nochmal in die frischen Wunden. Das empfinden die meisten natürlich als unangenehm.
Und trotzdem wird es in Kauf genommen.
Aber natürlich, also man kann davon ausgehen, man liegt da und lässt sich tätowieren, denkt sich, oh mein Gott, warum tue ich mir das jetzt gerade eigentlich an? Sobald man fertig ist und rausgeht, vergisst man den Schmerz, ist glücklich und denkt sich so, okay, was mache ich als nächstes? Und natürlich lasse ich mich jetzt schon 15 Jahre lang tätowieren. Das bedeutet, man geht ja auch durch verschiedene Lebensphasen. Und das spiegelt halt alles so Phasen wider. Generell sage ich natürlich, man sollte sich wirklich sehr gut überlegen, was man sich tätowieren lässt. Das geht halt nicht mehr weg.
Sehe ich das richtig oder ist das ein Magic Pony?
Ja, das ist ein My Little Pony. Genau, es ist, war auch eins meiner ersten Tattoos, war um die 10 Jahre alt. Das ist ja wie gesagt alles Geschmackssache. Das muss jeder immer selber wissen. Sprüche sind natürlich sehr beliebt, Texte, Motivationstexte, also gerne auch kleine Wörter wie Lebensfreude oder Fighter, also Kämpfer, ne? Wir haben wirklich quer durch die Bank alles, also auch Ärzte, wir haben Beamte, Polizisten, Richter, Justizbeamte, Banker, also wirklich alles quer durch die Bank. Ja. Deutschland ist das einzige Land, wo wirklich nur bestimmte Substanzen oder Stoffe drin sein dürfen. In einigen Ländern darf alles drin sein, ne? Also da wurde auch schon mit Autolack tätowiert. Wir haben ja nun mal Auflagen und das Gesundheitsamt kommt auch wirklich zum Kontrollieren, was ich sehr gut finde. Man muss sich auch selber irgendwie schützen. Auch ich weiß nicht immer, wo welche Zusatzstoffe oder Substanzen drin sind. Das bedeutet, auch ich kann mal einen Fehler machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Farbe aussuche, ich sage, oh, okay, diese Farbe möchte ich gerne haben, die sehen aber, okay, meine Gewerbenummer ist jetzt in Deutschland. Dann wird mir angezeigt, wenn ich da draufklicke, dass diese Farbe in meinem Land nicht verfügbar ist. Und das ist super. Das heißt, wir werden automatisch geschützt. Ich kann also keine Farben bestellen, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Das ist top. Also so muss das auch sein. Ne? Man muss sich halt schützen. Gerade auch diese fluoreszierenden Farben, die im Schwarzlicht leuchten, die sind hochkrebserregend. Also ich würde mir sowas niemals unter die Haut jagen. Ne? Finden viele cool. Man sieht sie halt normalerweise nicht, aber man muss halt wirklich bedenken, die Pigmente gehen durch unseren Körper. Die sind in unseren Lymphknoten, sie gehen auch teilweise ins Blut. Da sollte man sich wirklich überlegen, okay, was tue ich mir da eigentlich an? Für was ist der Preis dafür? Ne?
Das war Sabrina aus dem Tattoo-Studio Tattoo Crown in Hannover. Herr Dr. Lensing, Sabrina hat genau beschrieben, dass in die Tattoo-Wunden nochmal extra weiße Farbe gestochen wird, damit das Ganze später plastischer aussieht. Stehen da nicht dem Dermatologen die Haare zu Berge?
Also wenn ich noch viele Haare hätte, würden sie mir jetzt endlich zur Berge stehen. Das ist in der Tat so. Das geht eigentlich alles gar nicht. Ich möchte hier vielleicht nochmal voranstellen, dass ich nicht irgendetwas gegen Tätowierte habe, sondern dass ich das aus medizinischer Sicht beurteile. Es gibt eigentlich keinen größeren Schaden, den sich ein Mensch antun kann, als durch eine Tätowierung.
Das Bundesamt für Risikobewertung hat in diesem Jahr, ist gar nicht so lange her, eine umfassende Studie zur Gesundheitsgefahr durch Tätowierungen vorgelegt, weltweit beachtet. Das muss man auch dazu sagen, die haben das nicht mal einfach so gemacht. Besonders bedenklich scheinen da die Entfernungen der Tattoos zu sein. Durch Erhitzung werden die Farbstoffe verbrannt und dann entstehen auch hier wieder krebserregende Stoffe. Das ist eine Beobachtung. Eine andere, die Farbpigmente der Tattoos sind nach 3 Wochen zu 30% im Körper verschwunden und kein Mensch weiß, was sie da so machen. Man nimmt an, dass sie sich in der Leber und im Fettgewebe absetzen. Herr Dr. Lensing, warum weiß man darüber noch nichts Genaues?
Also die Farben werden unter die Haut gespritzt. Nach der deutschen Kosmetikverordnung muss deklariert werden, was auf die Haut kommt. Dummerweise nicht das, was unter die Haut gespritzt wird. Also die Haut besteht aus 3 Schichten, so muss man sich das vorstellen. Eine dünne, ich vergleiche das oft mit dem Auto, eine dünne Lackschicht und dann schon eine etwas dickere Blechschicht. Und in diese Blechschicht, in das Bindegewebe, da hinein werden die Farben gespritzt. Diese Blechschicht erneuert sich kaum, sodass diese Farben dort die ganze Zeit verbleiben und eben auch nicht mehr rauszukriegen sind. Die sind da nun reingespritzt, die bleiben da. Das ist die erste Frage immer, welche Farben sind das, welche Pigmente sind da drin? Wenn man sich anguckt, sind viele dieser Farben hinterher eigentlich nur als Sondermüll zu entfernen. Auch die Tätowiererin hier in ihrem Beitrag hat ja gesagt, sie weiß selber gar nicht genau, welche Zusammensetzung die Farben haben, die sie da benutzt. Das ist ja schon völlig unglaublich. Die kann Ihnen also kein Datensicherheitsblatt vorlegen, wo Sie sehen können, ob da Cadmium, Mangan, Blei und ähnliche Sachen drin sind. Das ist aber so. In diesen Farben sind solche Pigmente mit drin. Vor allem Nickel ist mit drin, also in Spuren Nickel und auch Eisenpigmente. Es gibt also durchaus Probleme und immer wieder Diskussionen, ob man beispielsweise Patienten mit großen Tattoos hinterher in einen Kernspin tun kann. Das ist ja so eine radiologische Methode mit einem Kernspinngerät. Da wird ein großes Magnetfeld erzeugt, das wird sehr heiß und diese Eisenpigmente können sich dann erhitzen. Also gruselige Sachen zum Teil. Das wird unter die Haut gespritzt und natürlich, was in frische Wunden hineingespritzt wird, wird erst recht resorbiert, das heißt in das Blutgefäßsystem abgeleitet, auch in das Lymphgefäßsystem. Warum weiß man da so wenig? Naja, das Problem ist immer wieder das Gleiche. Sie haben jetzt junge Menschen, die sich tätowieren lassen, in die Lymphknoten schwimmt das auf alle Fälle ab. Wir wissen, dass es große Probleme gibt, beispielsweise wenn wir bestimmte Hautkrebse operieren, die Menschen dann die Lymphknoten entfernt bekommen sollen und der Pathologe ein dickes Paket von Lymphknoten hingelegt bekommt, dass das einfach schwarz gefärbt ist, wo man überhaupt nicht weiß, wo könnte denn jetzt hier eine Metastase eines Melanoms drin sitzen oder wo sind schwarze Pigmente von Tattoos.
Das erschwert also die Diagnose und das ist wirklich problematisch, wenn es um Krebs geht. Aber sie beobachten auch hier wieder viele, viele Allergien und die können einen ja jederzeit erwischen. Niemand ist davor gefeit, Herr Dr. Lensing.
Das Entscheidende ist, dass sie durch die Mikrospuren auch von Nickel allergisch werden können. Das hat das Bundesinstitut für Risikobewertung sehr schön rausgearbeitet. Es ist also eine erhebliche Gefahr, dass die Menschen nickelsensibilisiert sind. Und es gibt sogenannte Pseudolymphome, also sie können wirklich massivst Einsprengung von weißen Blutkörperchen bekommen. Das Tattoo schwillt an und tut weh. Das Dümmste sind tatsächlich diese Allergien. Die Menschen stechen sich nach. Die Dame hat eben gesagt, sie lässt sich jetzt seit 15 Jahren immer wieder neu tätowieren. Irgendwann wird ihr Immunsystem, wenn sie großes Pech hat, eine dieser Farben entdecken und wird dann alle Farben dieser gleichen Art, die sie hat, angreifen. Das heißt, die Menschen lassen sich was nachstechen und auf einmal ist der gesamte Arm beispielsweise ein flächiges Ekzem. Und weil die Farbe dann schon drin ist in der Haut, hat man keine Chancen, das zu therapieren. Also das größte Leid, ständiges Jucken, ein Riesenekzem, nur weil man sich da hat was stechen lassen. Also aus medizinischer, dermatologischer Sicht ist Tätowieren wirklich eine Riesengefahr für die Leute.
Gesundheit. Gesundheitscheck von Kopf bis Fuß. Wie gesund sind unsere Kosmetik- und Verschönerungstechniken? Unser Thema heute Abend, Sabine Guckelseitz, ist dabei. So, und jetzt machen wir uns die Nägel schön. So ein perfekter Nagel ist schon was Tolles. Das finden ja immer mehr Frauen in der ganzen Republik. Nagelstudios sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Es gibt so Schätzungen, etwa 60.000 hierzulande. Und wer aufmerksam durch die Stadt läuft, der kann sie überall sehen, hinter großen Schaufenstern. Menschen mit Mundschutz, die die Hände ihrer Kundinnen zart in der Hand halten und deren Nägel feilen und lackieren und polieren. Wir haben uns mal in einem Nagelstudio in Hannover umgesehen und getroffen haben wir Berin Akkusch, die Inhaberin von Glamour Nails, ihre Kollegin Jagoda und Mara, 23 Jahre alt, die auf dem Weg nach Thailand für ein freiwilliges soziales Jahr ist. Aber jetzt erstmal muss sie sich ihre schönen Shellac-Nägel entfernen lassen. Aber hören Sie selbst.
Shellac hält bei mir bombenfest. Bei mir hält es 3,5 Wochen sogar.
Und das wächst ein bisschen raus.
Genau,
ne?
Das wächst, wie beim Gel eigentlich raus und ja, deswegen kann ich auch Shellac nehmen, weil das macht für mich keinen Unterschied. Da sind meine Nägel sogar gesünder, wenn ich Shellac nehme, anstatt jetzt Gel.
War die Nägel darunter bleiben in Ordnung?
Das sind meine eigenen Nägel und die bleiben eigentlich in Ordnung. Ich lasse mir die auch heute abmachen und keinen neuen Shellac drauf, weil ich bin jetzt im Ausland für ein paar Wochen. Und dann können Sie sich ja selber davon überzeugen, wie das ausschaut.
Darf ich die Kollegin kurz fragen? Was machen Sie da hier?
Ich mache jetzt den Shellac ab. Das heißt, er wird jetzt hier in der Flüssigkeit eingeweicht. Und dann schiebe ich den so ein bisschen runter, sodass ich den Nagel nicht kaputt mache. Das heißt, der wird jetzt hier gesund bleiben. Das ist ein Remover, Nagellackentferner für den Shellac.
Die Leute wollen alle Shellac haben, weil das halt gesünder für den Nagel ist, ne?
Was ist daran gesünder?
Genau. Beim Gel, also bei dem UV-Gel, was man halt so kennt, muss man halt immer wieder abfeilen. Und beim Shellac ist es halt nicht, es wird abgelöst. Dementsprechend können die Nägel darunter halt gesund nachwachsen. Alle 3-4 Monate kommt eine neue Kollektion raus und unsere Kunden finden das wirklich super toll. Die kommen alle von sonst woher, um sich Shellac machen zu lassen. Also
oh ja, jetzt sind die Naturnägel fast zu sehen, jetzt kann
genau.
Ich mal gucken. Sind ein bisschen rau, ne?
Genau, aber die werde ich gleich hier schön machen, polieren. Und dann wird man das nicht sehen, dass da überhaupt was dran war. Beim Gel werden die immer dünner. Und dann, wenn man irgendwann mal Gel abmacht, heißt es, man darf ein halbes Jahr keine langen Nägel tragen, weil die so dünn sind, dass die immer abbrechen.
Das und war hier bei mir auch der Fall. Ich hatte so dünne Nägel, dass ich mit Shellac überbrücken musste, weil sonst hätte mir das sehr weh getan.
Das sind die Shellac-Farben dort an der Wand und dann wird das in dieser Lampe hier, in dieser speziellen CND-Shellac-Lampe ausgehärtet.
Und ist das UV oder ist das LED?
Das ist LED, ganz ungefährlich. Erstmal sollte man darauf achten, dass man hygienisch arbeitet, das ist halt sehr, sehr wichtig. Ne? Da sollte man darauf achten, dass immer alles sterilisiert ist, desinfiziert ist, das sieht man ja auch einfach. Ne?
Dass alles sauber ist.
Dass alles sauber ist, das ist halt ganz, ganz wichtig. Man kann sich ja auch was einfangen, wenn das Nagelstudio unsauber arbeitet. Also wir achten hier sehr, sehr auf Hygiene. Und vielleicht auch nicht unbedingt, ich möchte jetzt hier nichts, das könnte auch wieder rausschneiden, wenn es sein muss, nicht unbedingt zu den Asiaten, weil die arbeiten da halt mit Acryl. Und Acryl ist sehr, sehr schädlich für den Fingernagel, sehr schädlich auch für die Gesundheit. Das läuft, also geht durch den eigenen Nagel durch in den Blutkreislauf. Deswegen sollte man darauf achten, nicht in asiatische Nagelstudios zu gehen.
Und das mit dem Shellac, das geht nicht ins Blut über,
nein.
Da auch nicht diese Lösung, die
nein,
man vorher drauf tut.
Nein.
Das weiß
das ist,
man, genau?
Das war, ja, das ist ja wie Nagellackentferner, das ist ja nichts. Also gesundheitlich schädlich ist hier gar nichts bei uns.
Zu Besuch im Nagelstudio Glamour Nails in Hannover, Dr. Wolfgang Lensin, Dermatologe in Hannover. Shellac, sagt die Inhaberin des Nagelstudios, das ist ganz unschädlich, wie überhaupt alles im Nagelstudio. Gehen Sie damit?
Nein, damit gehe ich überhaupt nicht mit. Alle diese Lacke sind überhaupt nicht unschädlich im eigentlichen Sinne. Beim Nagellack soll man ein einziges Mal auftragen und dann soll das monatelang dort stabil auf der Nagelplatte bleiben. Wie kann das gehen? Da sind Substanzen drin, die in die Nagelplatte eindringen, um sich da richtig fest reinzukrallen. Das heißt, Sie müssen das Hornmaterial der Nagelplatte anlösen, damit Sie da überhaupt einziehen können. Und das ist das eigentliche Problem. Also die Nagelplatte wird
angelöst, in ihrer Struktur geschädigt. Wenn Sie das hinterher ablösen, mit Aceton beispielsweise, dann lösen Sie die gesamte Hornschicht, in die der alte Nagellack eingedrungen ist, mit runter. Das heißt, die Nägel werden dünn und fragil.
Frau denkt ja, so ein Nagel ist eine hermetisch abgeriegelte Angelegenheit. Das Horn ist so dick, da geht ja auch gar nichts durch. Da kann nichts in den Körper gelangen. Wenn ich mir einen Lack auf die Nägel male, stimmt diese Vorstellung so oder geht doch was durch?
Nein, durch die Nagelplatte geht in der Tat nichts durch. Aber es gibt eine sehr schöne kleine schottische Studie, da hat man 60 Patientinnen entdeckt, die ein Gesichtsekzem bekommen haben, einfach weil sie sich die Nägel lackiert haben. Die aufsteigenden Dämpfe haben dann hinterher tatsächlich ein Gesichtsekzem verursacht durch das Nagellackieren. Und Sie haben ja selbst in Ihrem Beitrag gesagt, die Dame im Nagelstudio trägt einen Mundschutz. Da sieht man schon, also das ist ja nicht so ganz ungiftig und ungefährlich, denn wenn es ungiftig und ungefährlich wäre, dann bräuchte ich auch keinen Mundschutz.
Ökotest hat ja jetzt auch gerade Nagellack getestet und auch hier mit bestürzenden Ergebnissen, ähnlich wie bei den Lippenstiften. Einige sind wirklich nicht verkehrsfähig. Warum greift der Gesetzgeber da nicht ein und verbietet zum Beispiel krebserregende Stoffe?
Da sind Sie oder rennen Sie bei den Dermatologen offene Türen ein. Warum greift der Gesetzgeber in vielen dieser dermatologischen schädigenden Produkte nicht ein? Wir verstehen das ehrlich gesagt auch nicht. Ich denke, da ist einfach eine riesengroße Industrie dahinter. Diese Produkte werden eben auch nicht nur in Deutschland hergestellt und, wenn man so will, zertifiziert vielleicht, wenn es denn so eine Zertifizierung gäbe, sondern sie werden eben auch aus dem Ausland importiert, kriegen extrem viel Schäden dadurch, dass eben nicht in Europa hergestellte Produkte hier verwendet werden. Man muss immer versuchen zu reduzieren auf das, was man will. Also es gibt eben durchaus Menschen, die sagen, in meinem Beruf muss ich beispielsweise dekorativ kosmetisch auftreten, ich muss ein bestimmtes äußeres Erscheinungsbild haben, wobei man das natürlich auch noch hinterfragen könnte, aber nichtsdestotrotz, okay, dann soll man Produkte benutzen, die möglichst natürlich hergestellt sind, die gut hergestellt sind und ganz, ganz wichtig, die voll deklariert sind, sodass sie wissen, was sie sich auf die Haut tun.
Und das ist jetzt das perfekte Schlusswort für unser Thema. Heute Gesundheitsgefahr Kosmetik. Bei mir im Studio war Dr. Wolfgang Lensing, Dermatologe in Hannover und erster Vorsitzender der niedersächsischen Sektion des Berufsverbands der Deutschen Dermatologen e.V. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren und ich bedanke mich auch bei den Hörern fürs Zuhören. Auf Wiedersehen, einen schönen Abend wünscht Sabine Guckelseitz.